Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Auf meinen Zettel schauen. Heute gibt es viele Gäste, gleich 4 Stück an der Zahl. Es gibt einiges zu besprechen. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 383 von Kreisab. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, denn ich glaube, thematisch ist heute so extrem viel geboten, dass es sich noch mehr lohnt, als sonst reinzuhören. Also ich hoffe, es lohnt sich immer, aber heute ganz besonders. Was habe ich für euch im Angebot? Unter anderem den Kollegen Marc Stevermühr vom Mannheimer Morgen. Vergangene Woche hatte ich es bereits angedeutet, dass ich zum Thema machen will. Der Wechsel von Juri Knorr, er wird nach Dänemark gehen, auch wenn es noch nicht komplett offiziell ist, aber darüber sprechen wir. Und die Löwen haben, ich will nicht sagen Finanzsorgen, aber was das genau bedeutet, das bespreche ich mit Marc. Und der BHC hat sich tatsächlich entschieden, den Trainer zu wechseln. Jamal Nagy ist dort nicht mehr im Amt. Arnór Gunnarsson ist zusammen mit 2 anderen aktuell der Cheftrainer der Mannschaft und sie haben gewonnen in Baling. Und deswegen kam heute Morgen die Meldung, dass sich der HBW entschieden hat, Jens Bürkle freizustellen. Den Vereinsverantwortlichen fehlte die Emotion im letzten Spiel, das am vergangenen Freitag stattfand. Da hatte man zu Hause dann eben verloren mit 4 Toren gegen den BHC. Dort war es zu erkennen, diese Emotion. Das hat den HBW-Verantwortlichen nicht gefallen und deswegen ist Jens Bürkle freigestellt. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber eventuell werde ich das demnächst hier auch mal thematisieren. Im Interview der Woche zu Gast ist Henrik Schulze. Er ist der Trainer der US-amerikanischen Frauennationalmannschaft und gibt ein bisschen Einblick, wie das da funktioniert. Ich sage nur so viel, die Spielerinnen müssen Geld mitbringen, sie bekommen keins. Und zunächst begrüße ich jemanden, die auch kein Geld bekommt, wenn sie hier zu Gast ist. Das ist Caroline Paul vom Tagesspiegel aus Berlin. Hallo Caro.
Hi, ich bin trotzdem gerne da. Danke für die Einladung.
Das freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Ja, es gibt auch in Berlin einiges zu besprechen. Normalerweise mache ich mir nicht so eine große Liste, aber hier habe ich doch tatsächlich einige Stichwörter draufstehen. Zunächst müssen wir natürlich über das Spiel selber sprechen. Gestern, es war ein absoluter Kracher und es ging ja auch furios los für die Füchse mit einer Führung in den ersten Minuten. Der THW Kiel hat einiges an Zeit gebraucht, um richtig reinzufinden, war dann aber meines Erachtens richtig da. Es war ein Schlagabtausch vom Allerfeinsten, kann man schon so sagen.
Auf jeden Fall, also was für ein Topspiel. Also ich muss sagen, mehr Emotionen, mehr Kampf kann man eigentlich nicht erwarten. Beide Teams auf Augenhöhe am Ende. Wobei ich schon sagen muss, dass die Füchse meiner Meinung nach da zu Recht über so einen verlorenen Punkt ärgern. Klar ist Kiel nicht irgendjemand, aber wenn man bis kurz vor Schluss führt, dann gibt man es irgendwie doch selbst aus der Hand.
Welche Gründe haben die Spieler denn im Nachgang gefunden? Woran hat es gelegen? Wäre jetzt natürlich die klassische Reporterfrage, aber wie haben die Spieler das formuliert? Was war aus deren Sicht der Grund dafür, dass sie auch, ich habe es ja eben gesagt, nach diesem tollen, nach diesem famosen Start zu Beginn, dann hinterher so ein bisschen nachgelassen haben?
Ja, also das kannst du natürlich so direkt nach dem Spiel immer schwer analysieren, das wissen wir alle. Wenn man sich das anguckt, dann sind das eben Kleinigkeiten, wie das in so einem Topspiel ist. Da hat man mal einen Passfehler zu viel, ein Wurf, der an einem Pfosten landet, eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr. Und diese Dinge haben sich dann halt ein bisschen summiert. Kiel war dann kalt genug, um das auszunutzen und noch aufs Unentschieden zu gehen. Und dann passiert das eben im Handball auch ganz schnell.
Ja, also es ging extrem schnell, weil ich hatte zu Beginn eigentlich nicht den Eindruck, dass der THW Kiel reinfinden könnte. Die Füchse haben ja den THW so richtig überrollt. Philipp Hiecher hat dann nach ein paar Minuten schon eine sehr, sehr emotionale Auszeit genommen, beziehungsweise war in der Auszeit äußerst emotional und hat seine Spieler angeschrien, gleichzeitig aber auch motiviert. Das hat zunächst nicht geklappt, aber ja, ich sag mal so, ab Minute 10, 15 hatte man dann doch den Eindruck, dass der THW in der Lage ist, dagegen zu halten. Ich habe nach den ersten paar Minuten gedacht, ich weiß nicht, wie es dir in der Halle gegangen ist, aber ich habe gedacht, um Gottes Willen, die kommen ja heute richtig unter die Räder.
Ja, also das denke ich mir beim THW selten, aber man muss schon sagen, dass dieser 5-0-Start der Füchse wirklich gut war, wobei auch die Kieler da schon eine gute Abwehr hatten, die haben das halt wirklich selber vorne durch ein paar Abspielfehler aus der Hand gegeben und dann leichte Kontertore kassiert, da lag es hinten gar nicht so an der Defensive und dann, wie du schon richtig sagst, nimmt Philipp Biecher die Auszeit, kriegt sein Team dann doch irgendwie wieder auf die Spur Und die steigern sich. Gleichzeitig kriegt Matthias Gitzel dann eben in der Zeit um die 10., 11. Minute eine 2-Minuten-Strafe, was die Füchse ein bisschen zurückwirft. Und dann kommt natürlich noch die Verletzung von Nils Lichtlein dazu. Und dann haperte es eben auch im Angriff der Berliner. Und da musste sich erstmal wieder einiges zusammenrütteln, was dann in der zweiten Halbzeit auch wieder besser funktioniert hat.
Naja, ich wollte nämlich gerade sagen, Fabi Wiede hat das dann nicht so schlecht gelöst. Er hatte ja da noch diesen ganz, ganz wichtigen Treffer, im Nachhinein vor allem sehr, sehr wichtigen Treffer, quasi mit der Schlusssirene des ersten Durchgangs, als Matthias Gitzel ihn da so, sag mal, relativ clever angespielt hat, hinterm Rücken, direkt ausgeführt, also fast direkt ausgeführter Freiwurf, dann eben mit der letzten Sekunde zum Ausgleich. Ich glaube, da stand es dann 18-18, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja. Ist das richtig? Ja.
Genau, 18-18.
Ja, und was mir aufgefallen ist, du hast es ja dann auch gerade gesagt, ein bisschen hat's gedauert. Nils Lichtlein kam dann nochmal für einen Angriff zurück. Hinterher hat man ihn dann auf dem Fahrrad sitzen sehen. Ich weiß nicht, wie es ihm aktuell geht. Weißt du da schon mehr? Vielleicht können wir es kurz anreißen an der Stelle.
Die Aussage war jetzt nur, dass es eine Oberschenkelverletzung ist. Es sah ja schon nach Adduktoren oder Leiste aus. Das wird sich jetzt zeigen, wie sich da heute was entwickelt. Aber also, dass er morgen wieder fit ist, das ist natürlich schwierig.
Da sprechen wir gleich noch drüber, über das, was in der European League ansteht. Aber lass uns beim Spiel bleiben, Caro. Ich fand, dass es ein sehr hochklassiges Spiel auch war, weil du hast auch manchmal diese Top-Spiele, da sagst du hinterher, ja, beide Mannschaften haben sich hart bekämpft. Das war natürlich in dieser Partie auch so, aber ich fand, es gab auch viele tatsächlich spielerische Glanzpunkte in diesem Duell.
Ja, also ich muss schon sagen, dass da taktisch einiges passiert ist, was man jetzt sonst nicht immer zu sehen bekommt. Es war auch nicht nur so ein Hin- und Hergelaufe, wo man die Fehler ausnutzt und dann die Konter läuft, was trotzdem auch passiert ist. Es war schön anzugucken, da war halt auch die Emotion da. In der Halle war es sowieso sehr emotional, es war ausverkauft. Und wie du schon sagst, also Fabian Wieder hat das dann auch für die Füchse da gut auf der Mitte gelöst. Auf der anderen Seite war es Schipper Götu. Das war schon alles sehr gut anzugucken. Und insofern ist so ein Unentschieden dann auch irgendwie fair, auch wenn das jetzt für die Füchse sich ein bisschen schwierig anfühlt.
Warum fühlt es sich schwierig an? Wegen des Spielverlaufs oder wegen der Tabellensituation?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also das ist natürlich, wenn du, ich glaube, sie sind in der 41. Minute in Führung gegangen nochmal und lagen dann auch die ganze Zeit in Führung. Und wenn du das dann aus der Hand gibst, tut dir das natürlich schon weh. Und das nächste ist, dieser Punktverlust kann natürlich jetzt in der Meisterschaft einiges bedeuten. Magdeburg ist jetzt mit 2 Punkten vor, das Torverhältnis, da sind sie über 60 Treffer besser. Das ist schon ein Brett, was da jetzt ist bei den 5 Spieltagen, die noch kommen. Und insofern geht es ja jetzt, glaube ich, eher darum, die Champions-League-Qualifikation abzusichern, als dass man noch so sehr an die Meisterschaft glaubt. Und das war auch den Spielern jetzt so rauszuhören.
Das heißt, entsprechende Form von Enttäuschung.
Ja, na klar. Also diese Mannschaft ist jetzt nicht in die Saison gegangen, um Zweiter zu werden. Also ich glaube, niemand geht irgendwo hin und möchte Zweiter werden. Und nach dem DRB-Pokal-Wochenende, wo man eine Titelchance vergeben hat, jetzt vielleicht die Meisterschaft verspielt, da schwimmen die Fälle halt auch so ein bisschen davon. Und das hat niemand gern, da zu verlieren. Auch wenn du im Nachhinein vielleicht sagen kannst, der zweite Platz in der Bundesliga ist mit Sicherheit nicht schlecht ist. Magdeburg ist momentan noch einfach so gut, dass sie schwer einzuholen sind. Trotzdem, für den Moment tut das natürlich weh und da ist auch Enttäuschung da. Und das finde ich auch absolut nachvollziehbar.
Kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich glaube aber, am Ende der Saison wird man mit dem zweiten Platz sehr, sehr zufrieden sein. Die Füchse haben viele Jahre nicht in der Champions League gespielt und sie sind ja auch klar Zweiter. Also es ist keine knappe Geschichte. Klar, es ist knapp im Vergleich zum SC Magdeburg, aber man wird Flensburg und Kiel deutlich distanzieren und hätte man vor der Spielzeit den Füchsen dieses Angebot gemacht, dann hätten sie es wahrscheinlich auch sofort unterschrieben. Wir kommen nicht drum herum, ein paar Dinge noch anzusprechen. Jetzt denken wahrscheinlich alle, wir sprechen sofort über die Nummer, die da in Köln passiert ist. Nein, noch nicht. Ich habe eine Statistik gelesen, die ich phänomenal finde, weil er auch gestern wieder phänomenal gespielt hat, Matthias Gitzel. Er ist zum Welthandballer des Jahres gewählt worden. Ich glaube, es gibt auch keine Zweifel daran, dass er das mehr als verdient hat. Er steht jetzt bei 233 Feldtoren in dieser Saison. Nochmal 233 Tore nur aus dem Feld erzielt. Das ist historisch gesehen der zweitbeste Wert aller Zeiten in der Bundesliga. Der Höchstwert liegt bei 248. Bedeutet, es muss schon einiges schieflaufen, damit er diese Bestmarke nicht knackt. Die stammt aus der Saison 2000-2001 von Kyung-Shin Yoon. Wie ist das im historischen Kontext auch zu bewerten, was Matthias Gitzel nicht nur gestern natürlich wieder geleistet hat, weil er war wirklich phänomenal, ich kann mich da nur wiederholen, aber auch insgesamt gesehen, das ist ja eine Saison, die ist bombastisch gut.
Auf jeden Fall, also vor allen Dingen auch, wenn man Matthias Gitzel beim Handballspielen zuguckt, das macht einfach Spaß. Also er hat eine Art, wie er das Spiel verstanden hat, was beeindruckend ist, aber auch diese Zweikämpfe, die er sucht und absolut nicht scheut, wie er sich durchsetzt, wie er aber auch auf dem Spielfeld als Anführer vorangeht, mit welcher Emotionalität er auch seine Mitspieler mitnimmt. Da sind so viele Aspekte, die ihn da als Sportler ausmachen und die wirklich verdient dann auch dazu geführt haben, dass er da als Welthandballer ausgezeichnet wurde. Und dieses Spiel gestern, finde ich, ist da symptomatisch für. Er hat 12 Tore gemacht aus 13 Versuchen, er hat dazu noch 5 Assists. Dazu die ganzen 7 Meter, 2 Minuten, die er noch dazu rausholt und ihm dieser emotionale Aspekt, das ist schon Wahnsinn. Und dazu ist er menschlich auch noch ein guter Typ.
Das kann ich nur bestätigen. Immer wenn ich mit ihm gesprochen habe, er war ja hier auch schon zu Gast, hat er einen sehr, sehr sympathischen Eindruck gemacht. Was gestern mir persönlich zumindest auch ins Auge gefallen ist, und deswegen würde ich das gerne kurz thematisieren, ist die Leistung der beiden Schiedsrichterinnen. Kuttler Merz, die, würde ich mal so sagen, schon bessere Tage hatten. Du warst natürlich direkt dran und hast an der Bande gesessen, konntest das aus nächster Nähe beobachten. Wie hast du es in der Halle erlebt und wahrgenommen?
Na, ich sage mal so, ich hatte schon mit dieser Frage gerechnet. Also mir liegt es fern, die einzelnen Entscheidungen zu bewerten. Und alleine, weil es eben in der Halle immer eine andere Wahrnehmung ist und weil Schiedsrichter in kürzester Zeit da ein Urteil treffen müssen. Allerdings muss ich schon sagen, dass gestern das Gefühl hängen blieb, dass da einige Pfiffe doch sehr unglücklich waren und dass so ein bisschen die Linie gefehlt hat und dass sich die beiden da auch nicht immer einig waren.
Okay, letzteres habe ich nicht so wahrgenommen. Was ich aber wahrgenommen habe, war beispielsweise die Bewertung von Stürmerfouls. Es gab in der Schlussphase eine 2 Minuten Zeitstrafe gegen Domagoj Duvnjak, wo ich sagen muss, für mich nicht nachvollziehbar. Ja, er will es vielleicht auch ein bisschen schinden, aber da eine Zeitstrafe zu geben, fand ich dermaßen übertrieben. Also das hätte ich definitiv nicht so gemacht. Und was ich auch interessant fand, allein die letzte Situation, es gibt diesen direkten Freiwurf, dann halt direkt ausgeführt tatsächlich, weil nur noch 1 Sekunde auf der Uhr war. Der Pfiff für den Freiwurf, der kam aber 4 oder 5 Sekunden vor Ende des Spiels. Und da ist meine Erwartungshaltung, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass man dann sofort die Zeit anhält und nicht noch wartet. Also entweder möchte ich die Zeit anhalten, dann tue ich das so oder so, dann mache ich es auch sofort. Oder ich lasse die Zeit einfach auslaufen und dann gibt es eben noch diesen direkten Freiwurf. Aber diese Mischlösung, die war überhaupt nicht gut. Dazu kam noch, das konnte man schon vor Ausführung des Freiwurfes sehen, dass einige Spieler im Block des THW Kiel mit den Füßen auf der Linie standen des Kreises. Also das hat insgesamt irgendwie nicht gestimmt gestern. Passiert auch mal.
Ja, das passiert auch mal. Wie gesagt, die einzelnen Entscheidungen dazu bewerten, das ist nicht meine Aufgabe. Am Fernsehen sieht man es natürlich auch nochmal alles in der Wiederholung und zum 3., 4. Mal. Das macht es dann auch einfach, so als Zuschauer. Es war wirklich gestern nicht ihr bester Tag. Ich glaube, da würden die beiden auch zustimmen. Gerade die Nummer mit den Sekunden am Ende, das sollte so nicht sein. Vor allen Dingen, du hast es ja angesprochen, Fabian Wiede haut zur Halbzeitsirene den Ball noch zum Unentschieden ins Eck oben rein. Das hätte man ja fast parabelmäßig wiederholen können. Die Sekunden dafür hatten sie dann aber nicht, weil die Zeit so spät angehalten wurde. Und das ist dann schon ärgerlich, wobei ich auch immer der Meinung bin, eine Entscheidung von den Unparteiischen entscheidet kein Spiel. Da muss man vorher schon vielleicht souveräner auftreten.
Da hast du natürlich recht, die Spieler machen in der Regel deutlich mehr Fehler, als das die Schiedsrichter tun. Ich habe ja jetzt auch bewusst Szenen von beiden Mannschaften exemplarisch genannt, um darüber kurz zu sprechen. Dann gucke ich weiter auf meinen Zettel und da steht außerdem Walter Krinz. Das ist keine gute Meldung. Der schwedische Rechtsaußen hat ja eigentlich den Plan gehabt, bis zum Saisonende beim VfL Potsdam wieder Schwung zu holen für die neue Saison und dann bei den Füchsen durchzustarten. Jetzt gab es am vergangenen Freitag ein Heimspiel der Potsdamer gegen Nordhorn. Da hat man hoch und souverän gewonnen, wie man das eigentlich immer tut. Also dem Aufstieg steht eigentlich gefühlt auch nichts mehr im Wege. Problem ist, Walter Krinz hat sich erneut das Kreuzband gerissen.
So hat es die Bild jetzt berichtet. Potsdam und die Füchse haben dazu jetzt noch keine offizielle Meldung rausgegeben. Wenn das jetzt so stimmt, wovon ich jetzt mal ausgehe, ist das natürlich überaus tragisch. Also zum einen für ihn persönlich, weil er sich nach einer sehr langen Zeit da jetzt wieder zurückgekämpft hatte. Zum anderen ist es natürlich auch wieder für die Füchse jetzt ein Problem, die ja fest mit ihm geplant haben und die ja in der vergangenen Saison dann schon mit der Verlängerung für Hans Lindberg darauf reagiert haben, bei dem ich jetzt nicht davon ausgehe, dass er nochmal eine Saison dranhängt. Und ja, da wird man mit Sicherheit jetzt schauen müssen, wie sich das entwickelt. Aber es ist auf jeden Fall, wir kennen das alle, also ein Kreuzbandriss ist schlimm, der zweite macht es auf jeden Fall nicht besser.
Und er ist noch ein junger Kerl, also hat noch viele, viele Jahre im Handball vor sich. Wir drücken ihm die Daumen, dass er so schnell wie möglich und so gut wie möglich dann auch wiederkommt. Ich wollte eigentlich gerade 10 Euro darauf setzen, dass Hans Lindberg nochmal verlängert, aber anscheinend willst du nicht mal 10 Euro dagegen setzen.
Ach, ich weiß es nicht. Also ich sag mal so, wenn ich mir Hans Lindberg angucke, kann ich nicht verstehen, wie der Mann auf dem Papier schon so alt sein kann. Das ist wirklich noch phänomenal gut, was er da wirft, was er auch immer an Spielintelligenz zeigt. Das geht ja manchmal unter, weil man ihn so sehr auf die Tore reduziert. Das ist schon stark, was dieser Mann seit Jahren da auf dem Parkett zeigt. Allerdings ist er jetzt 42. Er hat jetzt auch schon oft gesagt, dass diese Saison schon sehr anstrengend für ihn ist. Er hat bei seinem Heimatverein, glaube ich, auch große Pläne. Und damit rechne ich jetzt erstmal nicht, aber gut, wer weiß, was passiert.
Vielleicht ja nochmal Robert Weber.
Ja, also Überraschungen gibt's im Handball immer. Aber erstmal würde ich sagen, wäre es gut, sich auf Walter Grinz zu konzentrieren, zu gucken, wie sich das entwickelt, ob das wirklich so schlimm ist. Und da jetzt nicht alle scheu zu machen, bevor man da nicht eine definitive Nachricht hat. Weil das ist man, finde ich, auch Walter Grinz ein bisschen schuldig, ihn da nicht gleich abzuhaken.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist mit Sicherheit so. Was steht hier noch auf meinem Zettel? Hier steht European League. Ja, da schauen wir jetzt gleich auch noch drauf voraus. Aber was war denn da zuletzt in Köln los? Du hast ja eine interessante Schlagzeile dafür gefunden. Dopingverdacht und Müsli-Riegel-Gate. Zoff zwischen den Handballtitelkandidaten Füchse Berlin und SC Magdeburg. Was war los bei Füchse-Präsident Frank Steffel? Ich weiß es nicht genau. Kannst du es uns kurz zusammenfassen?
Ja, also es ist eigentlich so eine kleine Nebengeschichte, wie es viele bei so einem Pokalturnier gibt. Das Problem ist, also Frank Steffel, der Präsident der Füchse, wurde anscheinend alleine in der Kabine des SC Magdeburg vor dem Finale des DHB-Pokals angetroffen. Was er da gemacht hat, wie lange er sich da aufgehalten hat, dazu gibt es unterschiedliche Berichte. Er selbst sagt, er war da nur ein paar Sekunden drin und hat sich einfach kurz verlaufen. Jetzt ist das Ganze was, wo man sagen kann, okay, dann war er da kurz drin. An sich ist das keine große Sache, auch wenn das nicht sein sollte. So eine Kabine, gerade vorm Spiel, ist ja schon was, wo der Gegner nichts zu suchen hat oder irgendein gegnerisches Team. Das Ganze bekommt jetzt natürlich eine gewisse Brisanz, weil es Geschichten, Behauptungen gibt, die sagen, er hätte da Müsli-Riegel in der Hand gehabt, die jeder Mannschaft da zur Verfügung gestellt worden. Und da ja Magdeburg momentan mit dem Dopingverdacht Torhüter Nikola Portner zu kämpfen hat, der nach einem Füchse-Spiel mit sehr geringen Werten positiv getestet wurde, kriegt das Ganze natürlich eine gewisse Brisanz.
Ja, ich sag mal so, eine gewisse Brisanz ist schön und gut, aber das war ja eine äußerst, ich sag mal, naive Aktion von Frank Steffel. Also bewusst nicht, würde ich jetzt mal behaupten, aber man kann auch ein bisschen aufpassen, woher man läuft.
Da stimme ich dir zu, ja. Also das ist schon sehr, sehr unglücklich gelaufen. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Aber eben auch verständlicherweise, dass da von Magdeburger Seite eben die Haut gerade etwas dünner ist bei den Dingen, mit denen sie sich beschäftigen.
Glaubst du, da kommt jetzt noch was nach?
Ja, also die HBL hat gesagt, es wird eine Sanktion geben. Dazu werden sie aber keine großen Nachrichten rausgeben. Das sei unter den Beteiligten abzuhandeln. Und damit ist die Sache dann eigentlich auch durch. Es ist natürlich jetzt nochmal die Frage, wie damit umgegangen wird, wenn die B-Probe von Nikola Portner, wenn da das Ergebnis da ist, was es dann da für Argumentationen vielleicht noch geben kann, allein schon bei der SCM eben aufzeigen kann, dass es sehr einfach ist, in eine Kabine reinzukommen und solche Dinge. Ja, das bringt so die Zeit. Aber wie gesagt, das ist jetzt so eine Geschichte um einen Pokal, die eigentlich sich um eine andere Geschichte handelt, und der Leidtragende ist letztlich immer Nikola Portner, der gerade wirklich einiges durchmachen muss und glaube Probleme hat, da seine Unschuld zu beweisen, von der ja sehr viele in seiner Mannschaft und in der Handballwelt ausgehen.
Tue ich auch. Man kann den Menschen natürlich nur vor den Kopf schauen. Wir wissen es nicht genau, aber wir hoffen, dass sich das auch zeitnah klärt. Es gibt Gerüchte, dass der SC Magdeburg an Andreas Wolf interessiert ist. Ich empfehle übrigens, was das Ganze angeht, ein sehr interessantes Interview des Kollegen Helge Olaf Keding von Handballrecht auf YouTube. Das solltet ihr euch mal anschauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie hoch dieser Wert der Substanz bei Nicola Portner überhaupt war, die man gefunden hat. Also von daher äußerst spannend. Schaut da mal rein. Ist ein Video, das ist keine 10 Minuten lang. Dann habe ich vorhin ja gesagt, wir schauen noch ein bisschen kurz voraus auf die European League. Da geht's gegen die Füchse. Zunächst zu Hause gegen Nantes. Nantes hat am Wochenende den französischen Pokal gewonnen und PSG förmlich aus der Halle gefegt. Das war unfassbar. Also PSG hatte im Prinzip nicht den Hauch einer Chance, das Spiel zu gewinnen. Die Fans aus Nantes sind für ihre begeisterungsfähige Stimmung bekannt und haben mächtig Gas gegeben, schon vor dem Spiel und natürlich auch während des Spiels und nach dem Spiel. Ist ja ganz klar, ist Nantes der Favorit, sind die Füchse Außenseiter? Wie sehr müssen sie sich strecken, um dieses eine Saisonziel, was sie definitiv auch hatten, nämlich die Qualifikation für das Final Four zu erreichen?
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Also, dass Nantes jetzt wirklich 31-23 gegen PSG gewinnt, war ein Ausrufezeichen, was sie da gesetzt haben. Sie müssen jetzt aber auch nach Berlin reisen, haben die Reise in den Knochen. Auch das Problem, wie die Füchse mit der kurzen Regeneration. Da wird es spannend, wer sich da jetzt besser einstellt. Fest steht auf jeden Fall, dass sie einen wahnsinnig breit aufgestellten Kader haben, sehr flexibel sind, gutes Torhütergespann. Das ist schon eine starke Mannschaft. Nantes hat ja auch vor 2 Jahren den Füchsen schon mal das Spiel verdorben, als sie auch im Viertelfinale aufeinander getroffen sind und Nantes dann ins Halbfinale einzog. Insofern gibt es da auch so ein bisschen das Revanche-Gefühl, was die Spieler gestern gesagt haben, dass das natürlich schon nochmal eine extra Motivation ist. Aber ich sehe die Füchse da schon auch auf Augenhöhe. Also wir haben gerade über Matthias Gitzel gesprochen, der steht jetzt auch nicht alleine auf dem Feld. Lasse Andersson spielt auch eine sehr starke Saison. Dejan Milosavljev war gestern wieder sehr, sehr stark. Sie haben da einige Möglichkeiten im Kader. Da habe ich jetzt viele noch gar nicht aufgezählt, um da mitzuhalten. Wenn jetzt natürlich Nils Lichtlein nicht spielt, ist das ein Einschnitt. Man muss auch gucken, wie es körperlich jetzt gerade aussieht bei den Jungs, wie sie mental so jetzt diese Rückschläge wegstecken, die letzte Woche gebracht hat. Aber ich glaube, das wird wieder eine Begegnung auf Augenhöhe und sehr spannende 2 Spiele.
Dein Tipp so vom Gefühl her?
Ach, ich bin mal sowas ganz schlecht. Schlechter als Björn Paten, weißt du?
Oh.
Oh, genau. Ja, also ich glaube, zu Hause werden sie das schon gewinnen am Dienstag. Auswärts wird es schwierig. Ich glaube, es hängt auch noch so ein bisschen davon ab, wie sie das Wochenende in Melsungen bestreiten, was sie da emotional mitnehmen können. Aber die Motivation ist jetzt natürlich, wo das die letzte Titelchance ist. Und ich glaube auch, dass sie nicht nur ins Final Four kommen wollen in Hamburg, sondern dass sie auch diesen Titel verteidigen wollen. Die Motivation da ist riesig. Und das kann dir natürlich nochmal so ein paar Prozentpunkte geben, selbst wenn die Beine gerade ein bisschen schwächer sind.
Gab es eigentlich in der Schmelinghalle am Samstag eine Veranstaltung?
Wieso fragst du?
Naja, weil ich es durchaus sinnvoll gefunden hätte, wenn man dann von HBL-Seite gesagt hätte, man trägt dieses Spiel zwischen den Füchsen und dem THW Kiel am Samstag aus, damit die deutsche Mannschaft einen Tag mehr Ruhepause hat vor diesem Spiel in der European League. Das würde ich mir wünschen. Also man ist ja jetzt deutlich flexibler. Dank deinen kann man ein bisschen mehr verschieben, was die Spiele angeht. Das wäre vielleicht eine Alternative gewesen, aber ist nur meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also die Hallenbelegung ist sicherlich immer eine Frage. Ich kann jetzt nicht sagen, was da war, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass sie diesen Rhythmus jetzt auch gewöhnt sind. Und in Berlin hast du natürlich immer das Problem, dass du einige große Clubs hast, wie die Volleys, die ja da auch in der Halle spielen. Das kann sein, dass sie da waren. Und du hast ja auch am Sonntag gleichzeitig die Alba-Frauen gehabt. Du hast die Eisbären gehabt. Du hast dann abends noch die Männer gehabt von Alba, die gespielt haben. Zwischendurch läuft er in Berlin auch noch ein bisschen Bundesliga-Fußball und zweite Liga. Also die Hallenbelegung kann da schon eine Sache sein. Ich glaube aber trotzdem, und das hat Jaron Siebert gestern auch nochmal gesagt, dass die Mannschaft das mittlerweile kann, dass man da in diesem kurzen Rhythmus spielt. Und ich glaube, manchmal ist das auch nicht schlecht. Also sicher waren da jetzt Sachen dabei wie 3 Spiele in 5 Tagen. Das war sehr heftig. Aber dieses alle 3 Tage zum Beispiel spielen, glaube ich, mögen die Spieler auch mehr, als eine Woche Zeit zu haben.
Ja, ich glaube auch, dass sie dann ein bisschen mehr im Rhythmus sind, wobei sie diesen einen Tag mehr auch meiner Meinung nach zumindest gut hätten gebrauchen können. Caro, ich danke dir für deine Einschätzung und wie immer auch für deine klaren und offenen Worte. Wir machen heute die erste Pause. Es wird nicht die letzte bleiben. Bringt noch ein bisschen Zeit mit. Die Sendung dauert ein bisschen länger. Bis sofort. Ein weiteres sehr spannendes Thema in den vergangenen Tagen war natürlich der, ich sag mal, vielleicht schon in diesem Sommer angestrebte Wechsel von Juri Knorr nach Dänemark. Und dann kam noch eine andere Meldung. Die Rhein-Neckar-Löwen haben finanzielle Sorgen. Probleme will ich nicht sagen, aber zumindest müssen sie sich Gedanken machen. Und darüber spreche ich jetzt mit Marc Stevermüher vom Mannheimer Morgen. Moin Marc, ich grüß dich.
Ja, Sascha, hallo, ich grüß dich und auch Grüße an alle in die Runde.
Ich habe gestern, also wir können ja offen erzählen, dass wir am Freitagmorgen bzw. Mittag miteinander sprechen, die Partie gegen die MT Melsung extra angesehen und habe mir noch gedacht, mein Gott, das war aber mal wieder eine katastrophale Leistung in einigen Phasen des Spiels. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schlimm um die Löwen bestellt ist. Und es gab ein sehr interessantes Interview in der Pause, das der Kollege Florian Nass von Dein mit Jennifer Kettemann geführt hat. Und das ist eine super Überleitung bzw. ein toller Aufhänger, denn sie hat sich natürlich zu beiden Dingen geäußert. Hast du das Interview mittlerweile sehen können?
Ja, ich habe es gesehen oder gehört, wie auch immer man das ausdrücken will.
Was ist so deine Einschätzung zu dem, was Jennifer Kettemann da gesagt hat? Zunächst mal zur Personalie Juri Knorr. Ich muss ehrlich sein, mich überrascht das nicht und dass die Spieler mittlerweile Klauseln in den Vertrag einbauen lassen. Das ist ja auch keine Neuheit oder Sensation. Und dass ein Spieler mit seinem Marktwert und in seinem Alter das auch tut, ist auch keine Überraschung. Ist der Zeitpunkt der Verkündung des anstehenden Wechsels, weil noch ist ja gar nichts offiziell, ist das eine Überraschung?
Ja, aber eigentlich, das ist doch auch keine Überraschung mehr im Handball. Also das Transfer ist 1,5, beziehungsweise es gibt ja noch keinen fixen Transfer, aber das derartige Personalentscheidung mittlerweile im Handball, das haben wir doch seit Jahren, 1,5 Jahre im Voraus bekannt werden. Man hat es ja zuletzt auch bei Peres de Vargas und Kiel gesehen. Das ist, glaube ich, mittlerweile normal in diesem Geschäft. Ja, das ist ja auch ein bisschen anders als im Fußball.
Das ist tatsächlich so. Bei dir ist es auch so, dass du sehr gut informiert bist und ich bin mir sicher, du wusstest im Vorfeld schon, was da passieren könnte. Wie ordnest du diese Meldung ein?
Du meinst jetzt zu Juri? Ja, also du hast es ja in deinem Intro ja schon gesagt, es war absehbar, dass Juri Knorr von dieser Ausstiegsklausel Gebrauch machen wird. Die Ausstiegsklausel war mir auch bekannt, dass Juri durchaus einen Auslandstraum hat, ist, glaube ich, auch bekannt. Und dann muss man das zweigeteilt sehen. Also sein großer Wunsch ist, glaube ich, wenn man auch alles hört, was andere sagen und die mit ihm direkt gesprochen haben, ihm ist der Hype hier zu groß. Ja? Also er kann sich hier oder er glaubt, sich hier nicht mehr so auf den Sport konzentrieren zu können, wie er das gerne möchte, wie er das für richtig hält. Und ich glaube, dass wir das ja auch im Zuge der Heim-EM gesehen haben, es fokussiert sich sehr viel auf ihn. Übrigens auch im negativen Sinne. Das ist leider ja, wenn ich das einfügen darf, eine generelle deutsche Kunst, dass wir unsere Ausnahmesportler gerne zu kritisch sehen. Also das kenne ich so aus anderen europäischen Ländern nicht. Wenn man auch mal mit Uwe Gensheimer spricht, wie es in Frankreich war, da wird irgendwie mit größerem Respekt über Spitzensportler gesprochen. Das ist aber ein typisch deutsches Phänomen. Ne? Das muss jetzt nicht nur Juri Knorr durchmachen, dass da immer besonders kritisch hingeguckt wird und komischerweise die Deutschen oft so eine Tendenz haben, ihren Star gerne scheitern sehen zu wollen.
Also ich kann nur von mir persönlich sprechen. Ich fände es toll, wenn Juri Knorr mit der Nationalmannschaft jedes Mal Erfolge einfährt. Das wäre super. Ich finde eine ausgewogene Berichterstattung wichtig. Also wenn ein Spieler oder eine Mannschaft nicht so gut performt, muss man das auch analysieren dürfen. Das heißt nicht, dass man sie in Schutt und Asche schreibt oder redet, um Gottes Willen. Auf der anderen Seite, wenn sie gut spielen, muss man das auch sagen. Und Juri Knorr hat ja in der Vergangenheit schon herausragende Leistungen gebracht. Auch da müssen wir aber ehrlich sein, Marc. In dem vergangenen Jahr, da ging es seit dem Pokalsieg mit den Rhein-Neckar-Löwen bergab. Inwieweit hat das deiner Meinung nach eventuell mit diesem ganzen Hype um Juri zu tun?
Oh, das ist schwer zu beurteilen, ob der Hype Einfluss auf seine Leistung hat. Wenn er aber selber der Überzeugung herkommt, dass er in einem Umfeld Handball spielen möchte, wo er sich mehr auf Handball konzentrieren kann, dann liegt der Schluss nahe oder man kann den Zusammenhang stellen, dass es da irgendwie Einfluss geben kann durch den Hype und Rummel auf seine Leistung. Klar ist, dass er nicht so überragend spielt wie vor einem Jahr. Ich kann es jetzt nur auf die Rhein-Neckar-Löwen mal beziehen. Die Rhein-Neckar-Löwen spielen natürlich auch nicht so überragend wie vor einem Jahr. Und ihm ist, ich will von einem Spieler sprechen, die Rhein-Neckar-Löwen sprechen ja gerne auch immer noch davon, dass Hal Jaganjac fehlt. Der hat ja nun mal auch die ganze letzte Saison fast gefehlt und man ist trotzdem Fünfter und Pokalsieger geworden. Das lasse ich einfach nicht gelten. Aber dass ein Spieler wie Albin Lagergren die Rhein-Neckar-Löwen verlassen hat, kommt leider immer viel zu oft in der Bewertung zu kurz und der hat schon sehr viel auch für Juri gespielt.
Es kommt ja im Sommer Ivan Martinovic, das wäre natürlich eine tolle Kombination gewesen, denn ich persönlich gehe davon aus, auch wenn Jennifer Kettemann im Interview ein bisschen was anderes angedeutet hat, ich kann mir das nicht vorstellen, im Sommer hört Mikkel Hansen auf bei Aalborg und das ist ja der mutmaßlich neue Verein von Juri Knorr. Die brauchen also einen Nachfolger, da wird jede Menge Gehalt frei, die sind finanziell sehr gut aufgestellt. Ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass Juri Knorr schon im Sommer in Dänemark spielt, bei 100%. Bei wie viel Prozent siehst du die?
Bei unter 50.
Oha! Oh, Marc, was ist denn da los? Warum?
Also, weil Aalborg nach meinen Informationen kein sonderlich großes Interesse hat, relativ viel Geld in die Hand zu nehmen. Zweitens sieht Aalborg sich vom Kader relativ gut aufgestellt, das in der nächsten Saison auch so über die Bühne zu bringen. Und drittens, so wie ich Juri Knorr nun mal kennengelernt habe, ist er eigentlich ein Spieler, der sich an das hält, was in seinem Arbeitsvertrag drin steht. Und so wie ich Juri einschätze, wird er das gerne bis 25 hier zu Ende bringen in Mannheim. Eine andere Frage ist, und da bin ich dann bei dir, ob das Sinn macht aus Sicht der Rhein-Neckar-Löwen. Und wenn ich die Frage nach dem Sinn stelle, sage ich, nein, es macht keinen Sinn.
Du würdest im Sommer schon Manuel Zehnder holen, der ja eventuell, also so hört man es, der Nachfolger werden könnte. Der spielt ja aktuell eine überragende Saison beim THSV Eisenach. Der führt die gefühlt ja im Alleingang zum Klassenerhalt. Und der soll zurückgehen zum HC Erlangen. Also irgendwie bin ich da komplett bei dir. Sinnvoll ist es nicht. Normalerweise müsste man sagen, komm Juri, wir finden einen Weg zusammen mit Aalborg, dann kannst du schon ein Jahr früher dahin. Dann ist er auch den Hype deutlich früher los und auch vor den Olympischen Spielen im Übrigen. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Und Manuel Zehnder könnte schon im Sommer direkt von Eisenach nach Mannheim gehen.
Ja, sei jetzt mal dahingestellt, ob es Manuel Zehnder wird. Nach meinen Informationen, und das haben wir ja auch berichtet, ist Manuel Zehnder auf jeden Fall ein Kandidat, nachdem sich die Rhein-Neckar-Löwen wieder einmal erkundigt haben. Also er ist jetzt nicht zum ersten Mal bei den Rhein-Neckar-Löwen auf dem Zettel. Ich will das mal ins große Ganze einordnen. Weil das sollte man ja nie aus den Augen verlieren. 2022 hat sich ja Jennifer Kettemann hingestellt und den großen 5-Jahres-Plan ausgerufen, dass man 2027 wieder zur nationalen Spitze gehören will. Das ist ihr Ziel und daran wird sie sich auch bis 27 messen lassen müssen. Da gibt es einfach keine Ausreden für. Das muss man jetzt mal auch so klar sagen. Und wenn ich auf dem Weg dorthin bis 2027 in der nationalen Spitze sein will, aber verliere irgendwie 25 meinen zentralen Spieler, dann muss ich das doch schon früher machen, oder? Also wenn ich meinen Weg bis da ganz oben gehen will. Ja, mal abgesehen davon, wie wir das jetzt einschätzen, ob sie es Löwen schaffen oder nicht schaffen. Aber dann kann ich jetzt eigentlich nicht ein weiteres Übergangsjahr machen, weil ich dann in einem Jahr wieder einen neuen Mittelmann einbauen muss. Ich meine, Übergangs- und Eingewöhnungsjahre hat die Rhein-Neckar-Löwen nun wirklich genug in den letzten Jahren.
Glaubst du, aufgrund der finanziellen Schieflage, so formuliere ich das jetzt einfach mal, wäre es den Löwen auch ganz recht, wenn sie Knorr diesen Sommer schon abgeben könnten? Denn sie würden für Zehnder nach Erlangen wahrscheinlich deutlich weniger überweisen, als sie aus Dänemark bekämen. Und ich glaube, Zehnder ist auch, was das Honorar angeht, nochmal deutlich günstiger als Juri Knorr.
Ja, aber Sascha, was bedeutet denn finanzielle Schieflage? Also ich meine, die Löwen nennen jetzt erst einmal keine Zahlen. Ja? Und wie Jennifer Kettemann auch selbst sagt, war die Lizenzierung kein Problem. Die Rhein-Neckar-Löwen haben ja auch die Lizenz ohne Auflagen bekommen. So. Dann sagte sie jetzt selbst, sie hat beim SWR ein Interview gegeben, dass das Ganze, ich zitiere, nicht zu dramatisch hinzustellen sei. Ja, und insofern, die Lizenzierung war auch ihren Angaben nach kein Problem. Also das hat sich natürlich am Anfang alles sehr dramatisch angehört, aber wenn man es dann jetzt ein bisschen einordnet im Kontext der anderen Aussagen von ihr, ohne dass ich das werten will, scheint es ja jetzt keine riesen finanzielle Schieflage zu sein, die die Rhein-Neckar-Löwen in existenzielle Nöte stößt.
Ja, so will ich das auch gar nicht ausdrücken, um Gottes Willen. Aber ich denke, man kann das Geld auf jeden Fall gebrauchen, sagen wir es mal so.
Ja, Geld gebrauchen kann man immer, ja. Also, und wie gesagt, mir geht gar nicht ums Geld. In erster Linie will ich den Sport bewerten. Und sportlich macht es für mich keinen Sinn, noch ein Jahr mit einem Spielmacher den angestrebten 5-Jahres-Plan umzusetzen, wenn ich weiß, dass dieser Spielmacher mich sowieso verlassen wird, 25.
Kannst du von deinen unter 50% dann ein bisschen hochgehen nach unserem Gespräch jetzt oder bleibst du dabei?
Nee, ich bleibe bei unter 50%, weil das, was ich für sinnvoll erachte und was ich glaube, das sind ja eben durchaus mal zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Also ich bin sehr gespannt, ob es nicht den Wechsel doch noch in diesem Sommer gibt. Ich glaube tatsächlich, dass es Juri Knorr sehr gut tun würde und damit kommen wir schon zum Ende unseres Gespräches. Glaubst du das auch, dass das Juri gut tut, wenn er diesen Schritt macht? Ich hätte fast gedacht, er geht nach Barcelona.
Ja, wenn du gerade von finanziellen Problemen gesprochen hast, ich glaube, da ist der FC Barcelona die erste Adresse, über die wir vielleicht im internationalen Handball sprechen können. Ja, also nach allem, was ich gehört habe, also Barcelona habe ich auch vermutet, weil er logischerweise eine Beziehung zu diesem Club hat. Wenn man sich aber umhört, Barcelona ist nicht in der Lage, sowas zu stemmen. Ja? Also Ablöse schon mal gar nicht und selbst beim Gehalt wird es auch schwierig.
Und glaubst du, um da nochmal anzuknüpfen, der Schritt nach Dänemark wird Juri helfen?
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ausland wird ihm helfen. Spiel Champions League, da halte ich bei den Rhein-Neckar-Löwen für die nächsten 3 Jahre für ausgeschlossen. Europa League wird schwer, Rhein-Neckar-Löwen, muss man auch mal so klar sagen. Also meine Zweifel an diesem ominösen 5-Jahres-Plan werden eher größer als kleiner.
Haben Sie denn eine Chance, jetzt im Viertelfinale in der European League ins Final Four einzuziehen? Wie schätzt du das ein?
Also sie sind auf jeden Fall Außenseiter, ne? Also ich meine, du hast diese Leistung gestern gesehen, die wieder einmal zum Großteil erschreckend bis schockierend war, finde ich. Und die Löwen glauben an ihr Europapokalgesicht, aber ich sag mal so, da haben sie auch hin und wieder oder nicht hin und wieder zuverlässig gute Leistungen gezeigt. Aber Sporting Lissabon zeigt seit, glaube ich, ein Dreivierteljahr gute Leistungen. Eine Möglichkeit hat man immer, aber ich sehe die Chance auf ein Weiterkommen der Rhein-Neckar-Löwen eher klein an.
Ich auch. Leider ist das so. Mal gucken. Vielleicht überraschen sie uns ja da im positiven Sinne. Jannik Kohlbach hat gesagt, das ist in dieser Saison unser Wettbewerb. Ja, es kann immer passieren. Das ist halt der Sport und wir können es nicht zu 100% vorhersagen. Marc, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Die Löwenzeit sozusagen hier, die geht weiter. Es gab ja eine Trainerentlassung, die eigentlich so nicht mehr zu erwarten war, die vielleicht ein bisschen zu spät kommt. Darüber sprechen wir nach einer ganz kurzen Pause. Von Mannheim geht's dann ins Bergische Land. Ich habe es vor der Minipause ja gesagt, wir wechseln von den einen Löwen zu den anderen, zu denen des Bergischen HC. Und da ist ja ein bisschen was passiert in den vergangenen Tagen. Es wurde mal wieder gewonnen, das ist die eine Geschichte. Und der Trainer wurde entlassen, Jamal Naji. Und deswegen spreche ich nicht zum ersten Mal in dieser Saison mit Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Hallo Tom.
Ja, hi. Ich habe schon ein Abo bei dir, ne, Sascha?
Ja, das wäre schön, wenn das was kosten würde, ne?
Ja, da hast du vor, eine Paywall vor den Podcast zu stellen. Ich bin gespannt.
Nein, nein, auf gar keinen Fall. Das wird es bei Kreisab nicht geben. Es soll ja jeder Zugriff haben auf das, was hier so besprochen wird rund um den Handball. Aber kommen wir zu dem, was, wie gesagt, da zuletzt passiert ist im Bergischen Land. Ich hatte nichts mehr damit gerechnet, dass Jamal Naji in dieser Saison entlassen werden würde. Du?
Nein, nach dem Spiel gegen Eisenach hatten wir auch gesprochen und da war die klare Aussage seitens Jörg Förste, dem Geschäftsführer des BRC, dass man den Trainer diese Saison nicht mehr wechseln wird. Und ja, 9 Tage später, also den Dienstag darauf, 9 Tage danach, war es dann so, dass sich die Situation dann so weit zugespitzt hat, dass man den Schritt doch vollzogen hat. Für mich dann in dem Moment überraschend. Was nicht überraschend war oder nicht für mich überraschend gewesen wäre, dass man halt nächste Saison nicht mit ihm weitermacht. Also das klang für mich schon so ein bisschen zwischen den Zeilen durch, weil da kam dann auch kein Bekenntnis für die nächste Saison oder sowas. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass man es ja für dieses Jahr laufen lässt und habe es ja auch relativ pessimistisch formuliert in der letzten Sendung, dass es für dieses Jahr jetzt auch keine große Rolle mehr spielt, weil man halt einfach absteigen wird. Jetzt durch die Ereignisse bin ich wieder ein bisschen positiver, aber es ist natürlich trotzdem ein weiter, weiter Weg.
Wir sollten an dieser Stelle erwähnen, genauso wie ich das eben getan habe, als ich mit Marc Stevermüller gesprochen habe, dass wir nicht am Montag aufzeichnen. Das heißt, wir kennen die restlichen Ergebnisse dieses Spieltags noch nicht. Wenn wir gerade miteinander sprechen, ist Samstagnachmittag. Aber trotzdem möchte ich dieses Thema ja unbedingt mit reinnehmen in die aktuelle Sendung. Und das ist dann zeitlich nicht immer ganz so einfach. Aber was wir auf jeden Fall bewerten können, oder besser gesagt du, ist diese Kehrtwende. Was glaubst du, wie ist die zustande gekommen? Warum hat sich Jörg Förste zusammen mit seinen Kollegen dort beim BHC entschieden, nun Jamal Naji doch noch in dieser Saison vor die Tür zu setzen?
Ja, genau einen Einblick in diesen Prozess habe ich nicht und der wurde ja auch nicht gegeben. Also im offiziellen Statement hieß es ja, dass man jetzt nach den Ergebnissen der letzten Wochen nicht umhinkommt, so sinngemäß zu erkennen, dass die gemeinsamen Treueschwüre oder so ähnlich irgendeinen Effekt gezeigt hätten, also nach dem Leipzig-Spiel. Und dass man jetzt einfach erkennen muss, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht und dass das jetzt dann damit geschieht. So in der Art war ja dann die Formulierung. Und von daher hat mich das ein bisschen überrascht tatsächlich, dass es dann noch passiert, das hatte ich ja gesagt. Und wieso und weshalb, wenn ich jetzt spekuliere, dann sage ich, dass man einfach erkannt hat, okay, für nächstes Jahr machen wir das nicht mehr so weiter. Und ich halte es auch für möglich, dass Teile der Mannschaft auch vielleicht, gerade wenn man dann jetzt nach Eisenach, da muss man ja dann anfangen, auch für die zweite Liga zu planen, für die Option des Abstiegs, dass dann vielleicht auch einige gesagt haben, na ja, also ich kann mir schon vorstellen, zweite Liga zu spielen, aber wir brauchen hier eine personelle Veränderung, ohne das zu wissen. Es ist nun halt ein Gefühl, das zwischen Mannschaft und Trainer halt nicht mehr so funktioniert hat und dann vielleicht einige sich das dann auch nicht vorstellen können, dann unter diesem Trainer weiterzumachen. Und ja, vielleicht hat man dann halt auch aus diesen Gesprächen eben erkannt, mehr und mehr, vielleicht ist das Tischtuch noch ein bisschen mehr zerschnitten, als man sich vorher gedacht hatte. Und dann kann man halt zur Erkenntnis, okay, wir machen sowieso ja nicht mit ihm weiter. Oder dann ist die Überlegung gereift, wir machen im Sommer auf keinen Fall mit ihm weiter sozusagen. Und dann ist ja der nächste Schritt relativ naheliegend, dass man auf die Idee kommt zu sagen, ja gut, also wenn wir ihn im Sommer sowieso freistellen oder nicht mit ihm weitermachen, vielleicht läuft der Vertrag ja sowieso in der zweiten Liga nicht weiter, da gibt's ja keine Transparenz, was das betrifft, dass man dann eben gesagt hat, naja, dann können wir es auch jetzt schon machen und auch diese kleine Restchance eben noch nehmen, dass man vielleicht doch noch die Klasse hält. Und ja, was das dann ja gemacht hat mit der Mannschaft, das hat man ja dann auf dem Feld gesehen. Also finde ich. Ich finde, es ist ein anderer BRC gewesen, der da in Balingen aufgetreten ist. Und das meine ich gar nicht in Bezug auf die Leistung konkret. Das war ja jetzt kein tolles Spiel in irgendeiner Form, sondern halt, ja, vor allem diese Darbietung. Natürlich schon irgendwo am Ende auch die Leistung, ja klar. Aber es war jetzt nicht irgendwie, dass man da irgendwie Fabelhandball gespielt hätte oder sowas. Man würde plötzlich sehen, ja, das steckt in dem BRC und so. Sondern das war einfach ein anderer Auftritt, auch von der Energie und auch wie Arno Gunnarsson dann unter der Woche auch gesprochen hat. Das ist ja dann einer der Nachfolger von Naji. Fand ich schon, dass man es erkannt hat, dass das dann auch wirklich die richtige Entscheidung war, unabhängig vom Ergebnis.
Ich möchte aber nochmal auf den Zeitpunkt zurückkommen. Ich meine, für uns ist es natürlich im Nachhinein unfassbar einfach, jetzt zu sagen, klar, man hätte den Trainer früher entlassen müssen. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, Tom, dass das nach der 11-Tore-Niederlage in Leipzig Ende Februar eigentlich auf der Hand lag. Da hätte der BHC die Reißleine ziehen müssen. Insbesondere mit Spielen vor der Brust, wie zu Hause gegen Gummersbach, in Stuttgart, zu Hause gegen Eisenach, wo man eigentlich weiß, da ist was möglich. Ich finde, diese Chance hat man ein bisschen fahrlässig liegen lassen. Wie siehst du das?
Naja, ich habe das ja nach dem Spiel auch entsprechend schon so kommentiert, beziehungsweise den Trainer schon arg in Frage gestellt. Also ist ja klar, dass ich das genauso sehe wie du. Da habe ich auch damals keinen Zweifel dran gelassen. Und demnach bin ich natürlich jetzt auch der Meinung, dass der Schritt zu spät war. Aber es hilft ja nichts. Man kann die Zeit ja nicht zurückdrehen. Und deswegen sage ich, ja gut, es war vielleicht zu spät, aber es ist besser, es zu spät zu machen, als es nicht zu machen. Von daher, das war aus meiner Sicht der richtige Schritt.
Jetzt ist es so, dass man gestern in Balingen gewonnen hat. Du hast das eben schon angesprochen. Die Mannschaft ist anders aufgetreten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Spiele gesehen, die schon mal höheres Niveau hatten als das jetzt am Freitagabend zwischen diesen beiden Mannschaften. Ich meine, wenn der Letzte gegen den Vorletzten spielt, dann kann man nicht unbedingt Champagner-Handball erwarten. Es war Arbeiterhandball. Das Endergebnis sagt auch ein bisschen was aus. 25-21 für den BHC. Zur Pause hat Balingen mit 12-11 geführt. Der BHC hat sich diesen Sieg aber verdient, finde ich, und auch hart erarbeitet innerhalb dieses Spiels. Im Glanzlicht war es, wie gesagt, nicht. Sagt insgesamt auch ein bisschen was aus, meiner Meinung nach. Aber, was deutlich wichtiger ist, anscheinend glauben die Spieler jetzt wieder an sich. Es steht am kommenden Sonntag ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen den HC Erlangen an. Daher ist es ein bisschen ärgerlich, dass wir die anderen Ergebnisse dieses Wochenendes nicht kennen. Was hat Erlangen zu Hause gegen Leipzig gemacht? Was hat Eisenach zu Hause gegen Stuttgart gemacht? Das verändert in der Bewertung wahrscheinlich auch ein bisschen was. Sie spielen dann in Hamburg und dann zu Hause gegen Lemgo. Und als wir das letzte Mal über den Spielplan gesprochen haben, hast du gesagt, auswärts bei den Füchsen am 33. Spieltag und zu Hause gegen Flensburg am 34. Spieltag sollte man alles tun, nur nicht Punkte einplanen. Hat sich etwas geändert durch diesen Trainerwechsel und den Sieg in Balingen aus deiner Perspektive?
Naja, das hat man ja dann gestern wirklich auf der Platte gesehen. Es stimmt natürlich, ja genau, kein Champagnerhandball, kein Fabelhandball. Ja, es ist alles so und ist auch so zu erwarten gewesen, wäre unter Jamal Naji genauso zu erwarten gewesen. Kein schönes Spiel, ja. Aber jetzt muss man ja einfach mal sagen, was hat der BRC denn jetzt in der Abwehr gemacht? Also es gab, fand ich, viel, viel weniger Wechsel. So, wenn die drauf sind, dann haben wir die und die Abwehrformation, der wechselt mit dem, der wechselt mit dem. Sondern es gab auch viel wieder Dinge, die man unter John Maynard überhaupt nicht gesehen hat, dass ein Thomas Babak auf halb verteidigt, dass ein Mats Andersen überhaupt verteidigt. Das sind so Dinge, die sieht man jetzt wieder. Es war also viel simpler. Also so nach dem Motto, wenn du auf dem Feld stehst, vorne, dann läufst du auch zurück und verteidigst. Das allein schon mal, dass man nicht die ganze Zeit im Kopf hat, in welcher Konstellation sind wir jetzt hier, dann machen wir den und den Wechsel. Also ich glaube, da wurde einiges vereinfacht. Dazu die Abwehrformation an sich. Einmal halt die Sache, genau, mehr Spieler spielen in der Abwehr eine Rolle. Obwohl der Kader dünn war, haben viel mehr Spieler Rollen in der Abwehr gehabt. Und ich glaube auch, da geht's halt wirklich drum, so, wir machen einfach Zentrum dicht sozusagen, nehmen dann den einen oder anderen Wurf von außen in Kauf und so ist so mehr oder weniger das Abwehrsystem. Jetzt ein bisschen sehr vereinfacht, ne? Aber eben nicht irgendwas Kompliziertes, wenn Baling die und die Auftakthandlung spielt, dann müssen wir das und das und wenn die aber das machen. Also leichter für den Kopf, einfach mit vollem Herzblut sozusagen abwehren und dann funktioniert das schon. Und ich glaube, das hat diesen Weg, so, wir geben jetzt alles hier nochmal rein und gucken, dass wir das Unmögliche möglich machen können und vereinfachen die Systeme, gehen mehr auf das, jeder kämpft für jeden Ding, dass das genau das ist, was das Team gebraucht hat in dem Moment und dass das dann auch die Personen, die jetzt in der Verantwortung stehen, ich sag mal allen voran Arno Gunnarsson, als der bisher auch unter John Maynard im Trainerteam aus meiner Sicht gefühlt immer so ein bisschen neben Per Pütz, der Co-Trainer von John Maynard, der ja auch mitgehen musste, er war eher, ja, ruhig war Per Pütz auch, aber ich hatte das Gefühl, Per Pütz war so mehr oder weniger die erste Ansprechperson von Jamal Naji und danach erst Arno Gunnarsson. Jetzt ist Arno Gunnarsson quasi in der Verantwortung und der ist ja auch eine Vereinslegende, der Rekordtorschütze des Vereins, ich glaube auch der Rekordbundesligaspieler des Vereins und ja, natürlich auch ein Liebling bei den Fans und hat bereits die Mastercoach-Lizenz, also er ist an vorderster Front. Daneben quasi gleichberechtigt Markus Pütz, der sich jetzt unter Naji um die Torhüter in erster Linie gekümmert hatte, aber auch schon mehrere Jahre quasi als rechte Hand von Sebastian Hinze, der Co-Trainer war. Er ist gerade mehr so ein bisschen für den Abwehrbereich zuständig, Arno ein bisschen mehr für den Angriff und Fabian Gutbrot ist mehr so der, ja, der Ideengeber, hat ja auch viel Erfahrung, 10 Jahre aktiver Spieler beim BRC, ist seit dieser Saison Sportkoordinator und ich habe das Gefühl, er kriegt jetzt auch so ein bisschen mehr Verantwortung, vielleicht in diese sportliche Entscheidungsfindung reinzukommen. Also ich fand das schon auch bemerkenswert, er hat sich ja dann auch auf Dein zuerst und Trainerwechsel dann äußern müssen, wurde ja dann auch entsprechend nachgehakt und hat dann gesagt, ja, also wir hatten jetzt schon einfach das Gefühl, dass es besser geht ohne Jamal, auch wenn ihm das jetzt persönlich leid tut. Und also mein Eindruck ist schon auch, dass er vielleicht ein Wort mitgesprochen hat, dass die Entscheidung kam jetzt nicht von Jörg Förster in erster Linie, natürlich trifft er sie mit, das ist ja klar. Aber ich glaube, dass auch Fabian Gutbrot da jetzt stark involviert war und ja, vielleicht kommt er auch mehr und mehr eben in diese Rolle rein beim BRC. Aber das war jetzt so ein bisschen Exkurs, Entschuldigung. Also das Trainergespann jetzt, das setzt eben genau auf diese Basics. Das sind insgesamt, ich hatte es ausgerechnet, 33 Jahre Expertise beim BRC. Also jeder kennt da diesen Verein in- und auswendig, kennt die Spieler in- und auswendig und ja. Sie wissen jetzt einfach, was das Richtige ist und dass das das Richtige ist, hat man ja gesehen. 21 Gegentore kassiert. Das sind 6 weniger als der bisherige Bestwert von 27. Warum ich das jetzt erzähle, das war früher immer so ein Zielwert unter Sebastian Hinze. Wenn wir 25 Tore kassieren, haben wir eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Das war immer so ein, einfach so ein Richtwert, den man hatte. Und das ist halt unter Hinze in seiner letzten Saison, die ja schon nicht so überragend war, als klar war, dass er zum Rhein-Neckar-Löwen wechselt, hat er jetzt das 13 Mal gemacht, dann in der ersten John Maynard-Saison 7 Mal und in dieser Saison unter Naji kein einziges Mal. Und jetzt ist er weg, Arno Gunnarsson kommt und man kassiert 21. Selbst wenn es Baling ist, Tabellenletzter, das musst du erstmal machen da in dieser Halle. Und Baling hat auch im Hinspiel dem BRC 28 Tore eingeschenkt. Also das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit, auch wenn es der vermeintlich einfachste Gegner war. Das muss man natürlich auch so zugestehen.
Es ist so, wenn wir uns zurückerinnern, am ersten Spieltag hat der BHC mit einem in Eisenach verloren. Dadurch hat man dieser Mannschaft einen richtigen Schub gegeben, glaube ich zumindest. Dann hat man zu Hause mit einem gegen Baling verloren. Man ist mit vielen Niederlagen in die Saison gestartet. Jetzt läuft man der ganzen Geschichte ein bisschen hinterher. Was glaubst du, wird jetzt in den kommenden Wochen passieren? Haben sie noch eine Chance, mal abgesehen natürlich von der theoretischen, in der Liga zu bleiben? Und wird es mit diesem Trainer-Trio ja dann auch in die neue Saison gehen, beziehungsweise, ich möchte es anders ausdrücken, wird Arno Gunnarsson der Cheftrainer ab Sommer 2024 sein beim BHC?
Also das eine ist natürlich, haben sie eine Chance? Es hängt natürlich davon ab, was die Konkurrenz macht. Erlangen und Eisenach kann man realistisch vielleicht einholen. Jetzt nehmen wir einfach mal an, die verlieren ihre beiden Spiele dieses Wochenende und der BRC würde dann nächstes Wochenende zu Hause gegen Erlangen gewinnen. Dann hätte er, wenn die Voraussetzung stimmt, die ich gerade erwähnt habe, dann wären es noch 2 Punkte Rückstand auf Erlangen, dann kann alles passieren. Und es könnte dann eventuell noch 1 Punkt Rückstand nur auf Eisenach sein, wenn die dann auch noch ihr Spiel nächstes Wochenende verlieren. So, aber das wissen wir alles nicht. Der Punkt ist einfach der, dass man jetzt, glaube ich, wirklich sagt, wir gucken jetzt einfach von Spiel zu Spiel, ja, also einfach so ein langweiliger Spruch, gucken, dass wir die Punkte halt holen und dann sehen wir mal, was dabei rauskommt. Aber ja, wenn die Gegner vielleicht so ein bisschen mitspielen, dann ist die Hoffnung natürlich ganz, ganz schnell auch von außen betrachtet wieder da. Aber wie gesagt, es ist ein weiter Weg. Hinzu kommt, dass man ja nicht ganz genau weiß, was ist jetzt eigentlich mit dem HSV Hamburg unter Lizenz. Die müssen ja eine Liquiditätslücke schließen und zwar bis zum 7. Mai, wenn ich nicht irre. Und so wie man hört, geht es da jetzt auch nicht nur um ein paar Euro. Es steht schon eine höhere Summe im Raum. Und ja, einmal ist es natürlich so, schaffen sie das? Wenn nicht, dann würde ja auch der 17. Platz reichen. Und dafür hat der BRC natürlich durch den Sieg in Balingen die Weichen gestellt. Und auch im Bereich der Spekulation, ich glaube nicht, dass es reinspielt, ganz ehrlich. Aber man kann natürlich auch spekulieren, vielleicht schiebt man ein bisschen darauf, dass es da mit der Lizenz Probleme gibt oder da nicht alles so hundertprozentig dann auch funktioniert in Hamburg, dass man vielleicht doch als Vorletzter drin bleiben kann und hat dann gesagt, ja komm, dann müssen wir den Schritt jetzt aber doch machen, weil man erkannt hat, ja, mit Germanagi funktioniert es halt nicht mehr so gut. Wir müssen jetzt gucken, dass wir da die Leidenschaft entfachen sozusagen. Kann auch damit zusammengehangen haben. So, und die letzte Frage, wird Arne Gunnarsson im Sommer Cheftrainer bleiben? Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass er, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es einfach nicht sagen. Vielleicht hängt es auch einfach davon ab, wie das jetzt funktioniert. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass das für den Verein auch eine coole Geschichte ist, dass man wirklich wieder sagt, so, wir setzen auf eine interne Lösung, die Kraft in uns und machen eine Vereinslegende zum Trainer, wie das einst bei Sebastian Hinze war. Es war ja wirklich quasi genau so. Der BRC ist abgestiegen. Man hatte die letzten 3 Saisonspiele schon mit Hinze im Trainerteam gemacht, aber das war eh fast aussichtslos. Hat noch einmal gewonnen sogar damals, 2011, 12, die Saison war das, hat er noch einmal gewonnen und ist dann aber trotzdem halt abgestiegen mit der Mannschaft und ist dann halt zum Cheftrainer aufgestiegen im Sommer und die Erfolgsgeschichte kennt man ja. 10 Jahre war dann beim BRC, bevor es zum Rhein-Neckar-Löwen gegangen ist. Von daher, Arno Gunnarsson könnte genau dasselbe machen. Und dann ist halt die Frage, will der Verein das wiederholen? Traut der Verein es ihm zu, auch dann wieder aufzusteigen? Ist das, denn das muss man ja so sagen, der BRC gehört in die Bundesliga, finde ich, vom Etat auch und von der Gesamtstruktur, in der man sich mittlerweile befindet, mit Ausnahme der Heimspielhalle. Oder vielleicht fehlt Arno Gunnarsson natürlich auch noch die Erfahrung, denn er hat ja jetzt sein erstes Spiel quasi in verantwortlicher Position gemacht. Vielleicht will er es auch noch gar nicht machen. Also das ist dann schon offen, aber lass uns, bevor man damit jetzt ernsthaft loslegt, auch gucken, wie laufen denn jetzt die nächsten Spiele. Wir haben jetzt ein Beispiel gehabt, wo es einfach wunderbar funktioniert hat. Und ich glaube, diese Stimmung, da muss man erstmal gucken, dass man die dann wirklich erhält.
Da bin ich sehr gespannt, ob das klappen wird, ob man diesen emotionalen Schwung mitnehmen kann, dann auch ausreichend, um den HC Erlangen in eigener Halle zu schlagen. Ist interessant, wie sich das dann entwickeln kann von einem Wochenende zum anderen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden. Ja, ich meine, Eisenach und Stuttgart spielen halt gegeneinander, deswegen da wird es auf jeden Fall eine Mannschaft geben, die mit mindestens einem Punkt aus dieser Partie rausgeht und der könnte dem TVB fast schon zum Klassenerhalt genügen. Bei Eisenach ist es definitiv nicht so. Erlangen hat kein einfaches Restprogramm, da möchte ich gerade noch kurz drauf schauen. Sie haben zwar dann nach dem Auswärtsspiel beim BHC 3 Heimspiele, aber gegen Melsung, Magdeburg und gegen Stuttgart, ja, die kann man auf jeden Fall schlagen, bei den anderen beiden wird es schwer und dann zum Abschluss noch in Hannover. Dann soll es das gewesen sein, was das angeht. Wir verlassen die Löwen thematisch, eine kurze Pause gibt's noch und dann geht's ab zum Interview der Woche. Es wird mal wieder international im Interview der Woche, aber bevor wir damit durchstarten, zunächst der Hinweis auf patreon.com/kreisab. Da könnt ihr dieses Format wie gehabt sehr, sehr gerne unterstützen und zwar mit einem monatlichen Abo. Und das Gute dabei ist, ihr legt die Höhe und auch die Länge selber fest. Wenn ihr nur einmal unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun. Ihr könnt aber auch ständig unterstützen. Also da habt ihr die absolut freie Wahl und ihr habt die freie Wahl, uns auch auf den sozialen Kanälen zu folgen. Ich freue mich aber sehr, falls ihr das tun solltet und euch dafür entscheidet, denn das hilft natürlich, dieses Format ein bisschen bekannter zu machen. Das ist ja ganz logisch. Je mehr Follower, desto leichter ist das, in den Algorithmus zu kommen und dann haben wir auch am Ende mehr Leute, die hier reinhören. Ihr könnt uns finden bei YouTube, Twitter, Facebook und vor allem natürlich auch bei Instagram. Da ist definitiv am meisten los. Und los ist auch eine Menge, beziehungsweise deutlich mehr als noch vor vielen Jahren, im Handball in den USA. Und ich habe jetzt jemanden in der Leitung, der versucht, die Frauennationalmannschaft ein bisschen nach vorne zu bringen. Und in ein paar Jahren finden ja die Olympischen Spiele in Los Angeles statt. Aber davor gibt es interessante Zwischenziele und darüber spreche ich jetzt mit Henrik Schulze. Hallo Henrik, ich grüße dich.
Guten Morgen Sascha.
Wo schwirrst du denn gerade rum?
Ich bin gestern in Frankreich angekommen, um genauer zu sein in Saint-Amand-les-Eaux. Da arbeitet gerade die Headcoachin, mit der ich zusammenarbeite, im Senior National Team und die besuche ich gerade eine Woche.
Also da lernst du ein bisschen was, scheinst ja dann relativ fleißig zu sein und vor allem müssen wir aber zunächst mal erklären, ja, welche Verbindung du zu den USA hast, denn das ist bei dir nicht irgendeine, du bist dort geboren.
Absolut richtig, also ich bin geboren in Boston und daher habe ich auch die amerikanische Staatsbürgerschaft, bin aber auch Deutsch-Amerikaner, also habe auch die deutsche Staatsbürgerschaft, weil meine Eltern aus Deutschland kommen, eigentlich auch meine ganze Familie. Und als ich 5 war, sind wir wieder zurück nach Deutschland und dann habe ich dort auch Handball kennengelernt, was sehr viele Sachen einfacher macht, wenn es darum geht, Handball kennenzulernen und Handball zu spielen.
Ja, das ist klar, denn vor allem die junge Gruppe, ja, also die Kinder bzw. Jugendlichen in den USA tatsächlich spielen kaum Handball. Das ist ein großes Problem.
Ja, das ist absolut richtig. Ich habe mich letztens in Mexiko mit den Nachbarstaaten ausgetauscht, Puerto Rico, Mexiko, Kanada und so weiter. Die sind da schon etwas weiter. In den USA gibt es keinen Mini-Handball, keinen Handball in den Grundschulen, keinen Handball in den weiterführenden Schulen. Das fängt quasi erst mit College an, wo die Jugendlichen 18 bis 22 sind und dann halt danach im Club-Level, also sehr, sehr spät.
Das ist ein großes Problem, vor allem deswegen, weil man natürlich dann zu spät dran ist, was die Ausbildung angeht. Ausbildung, das ist ein gutes Stichwort, weil du selber ja wahrscheinlich auch eine handballerische Ausbildung irgendwann mal genossen hast. Also du hast im Jugendalter dann ganz normal in Deutschland angefangen, Handball zu spielen. Wie bist du dazu gekommen, dann hinterher als Trainer zu starten?
Ja, also ich habe bei der HSG Siebengebirge im HVM-Kreis angefangen zu spielen und ich wurde ganz klassisch einfach von meinem Nachbarn da mal mit hingezogen und dann bin ich nie vom Handball weggekommen. Und ich wurde ganz früh auch einfach von der HSG angesprochen und gesagt, hey, wir denken, du machst das schon ganz gut und du kannst auch mit den Jungs und Mädels hier gut umgehen. Nimm dir doch mal die E-Jugend hier zur Hand. Und dann habe ich mit einer E-Jugend angefangen, bin zu einer D-Jugend und zu einer C-Jugend, irgendwann eine A-Jugend gemacht und irgendwann auch im HVM gearbeitet, dann bei Dormagen und das ist jetzt die nächste Station. Also bei mir hat es einfach ganz früh angefangen, weil mir das Vertrauen geschenkt wurde.
Und jetzt bist du eben Trainer der US-Frauennationalmannschaft. Wie kam es genau dazu?
Genau, also es fängt ein bisschen vorher an, so 2017, 2018, dass ich da auch per Zufall die Männernationalmannschaft getroffen habe. Das war auch in Dormagen, als sie dort ein Trainingslager gemacht haben. Und dann mit Robert Zedin, dem damaligen und jetzt immer noch Trainer, ausgetauscht. Und dann wurde ich auch relativ schnell, weil ich selber noch aktiver Spieler war, zu Lehrgängen eingeladen. Und erst mit Covid habe ich auch meine aktive Spielerkarriere beendet und habe mich mehr aufs Coaching fokussiert. Und dadurch, dass meine Schwester auch Nationalspielerin ist, habe ich natürlich auch die Frauenseite stärker verfolgt. Und Ende 2021 gab es einen großen Umbruch bei den Frauen. Und in dem Zuge bin ich dann auch 2022 im Sommer dazugestoßen.
Eigentlich mehr oder weniger perfektes Timing, kann man schon so sagen. Ne? Also wenn man überlegt, was ansteht, ich habe das ja vorhin so ein bisschen angedeutet, 2028 die Olympischen Spiele in Los Angeles, dann habt ihr eine Wildcard bekommen für die Weltmeisterschaft 2025 in Deutschland. Also eigentlich könnte es, was das angeht, nicht besser laufen für dich.
Absolut. Also es passieren aus der amerikanischen Sicht und den Verhältnissen und den Dimensionen, wo wir uns bewegen, wirklich große Dinge. Also bei den Frauen, bei den Juniors sind wir jetzt back-to-back, das erste Mal back-to-back, also hintereinander bei den Junioren-Weltmeisterschaften. Das ist unsere dritte Teilnahme überhaupt. Also es ist wirklich ein Riesen-Step für uns. Und ja, du hast es gerade schon angesprochen, 2025 haben wir die Wildcard zugesprochen bekommen in Deutschland, was natürlich auch wieder ein Riesenturnier wird. Wir haben es ja jetzt vor ein paar Monaten gesehen, was das für ein Riesenturnier war, was wir hier in Deutschland abgerissen haben. Ich denke, das wird ebenso bei den Frauen nächstes Jahr sein und dann 2027 die Wildcard und ja, das große Ziel 2028. Also es ist wirklich kurz- oder mittelfristig ein goldenes, ja, Zeitalter ist vielleicht das falsche Wort, aber schon sehr, sehr spannende 4 Jahre.
Ich denke, das kann man auf jeden Fall so formulieren. Die Frage ist natürlich, wie kannst du dafür sorgen als Trainer, dass diese Mannschaft besser wird? Denn ihr habt wahrscheinlich nicht die Gelegenheit, euch alle 2 Monate zu treffen, gemeinsam lange und intensiv zu trainieren und so weiter und so fort. Ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt, der da eine Rolle spielt. Wie sieht das aus? Wie oft bist du in den USA, beziehungsweise wie oft trefft ihr euch als Mannschaft vielleicht auch in Europa? Wo sind die ganzen Spielerinnen aktiv? Auf welchem Level vor allem auch?
Ja, das ist wirklich ein Knackpunkt und eine sehr spannende Frage. Finanzielle Aspekte hast du gerade schon angesprochen. Das ist natürlich bei uns ein limitierender Faktor, weil, darauf können wir später, glaube ich, nochmal eingehen, das ist nicht wie in europäischen Nationen, wo sehr viel Support auch grundsätzlich für den Handball da ist, sondern der Support ist fast gar nicht da. Aber zu der Struktur, also wir sind in den letzten 2 Jahren auch so 50-50 in USA und in Europa gewesen. Jetzt werden wir zunehmend in Europa sein, weil sehr viele Spielerinnen Dual Citizens sind. Also so wie ich Deutsch-Amerikaner bin, haben wir sehr viele, die eine skandinavische Nationalität haben und dann halt die amerikanische oder Deutsch-Amerikanerin sind oder französisch-amerikanisch. Und das ist ein Aspekt, wo es sich einfach sehr anbietet, schon in Europa zu bleiben, weil wenn alle ihre eigenen Travelkosten finanzieren müssen, dann ist es natürlich einfacher, in Europa zu bleiben und nicht das gesamte Coaching-Staff und alle Spieler nur in die USA fliegen, um dann dort ein Trainingslager zu machen. Und der zweite große Punkt sind einfach die Hallen und die Infrastruktur, die in der USA einfach nicht gegeben sind. Also die Qualität an Hallen, die du hier in Europa hast, die findest du in der USA nicht, um das mal an der Zahl auszumachen. Das schockiert meistens oder verwundert sehr viele, die das noch nie gehört haben. In der USA haben wir 6 oder 7 Handballhallen in der ganzen USA. Und die haben dann teilweise noch nicht mal das Niveau, was wir hier haben, was bedeutet, die haben teilweise noch nicht mal die Handballlinien richtig aufgezeichnet. Und das sind einfach sehr große Herausforderungen, wodurch wir zunehmend den Fokus auf Europa shiften, weil wir eben diese sehr kurzfristigen und mittelfristigen hohen und ambitionierten Ziele und Turniere haben.
Jetzt muss ich da an der Stelle nochmal nachhaken, weil natürlich ist das eine schockierende Zahl. Dieses Land ist unendlich groß und wir haben hier bei Kreisab schon häufiger darüber gesprochen, dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist, Handball in den USA zu etablieren, aus ganz, ganz vielen Gründen. Vor allem natürlich auch, weil es viele andere große, sehr etablierte Sportarten gibt, wie American Football, wie Baseball, wie Basketball. Und das sind nur einige. Da gibt es natürlich noch andere, die auch sehr viel Medienaufmerksamkeit auf sich ziehen. Golf ist in den USA auch extrem groß und so weiter. Tennis. Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Du hast gesagt, 6, 7 Hallen habt ihr da drüben. Das ist ein Riesenproblem, weil wie soll man denn so die Kinder auch zum Mini-Handball kriegen? Weil du eben gesagt hast, du hast mit den Leuten aus Puerto Rico, Mexiko und Kanada gesprochen. Haben die auch so extreme Hallenprobleme? Man müsste ja eigentlich meinen, dort ist es noch schwieriger. In Kanada dominiert Eishockey, in Puerto Rico und Mexiko ist Baseball auch sehr groß, Fußball sehr groß. Also da kann ich mir vorstellen, gerade bei den letztgenannten Ländern, bei den beiden in Latein- oder Mittelamerika, dass da natürlich auch noch weniger Gelder vorhanden sind. Wie machen die das? Hast du mit den Leuten darüber gesprochen?
Also der Austausch ist wirklich sehr interessant. In Kanada ist es so, die haben ja im westlichen Teil den französisch-kanadischen Teil. Da ist natürlich, und wir haben auch in Montreal mal ein kleines Turnier gespielt oder wir hatten ein Quali-Spiel gegen Kanada, da merkst du schon den französisch oder halt europäischen Einfluss. Und da ist es auch einfacher. Und wenn man mit den kanadischen Kollegen redet, dann sagen die auch, ja, 90% des Handballs im gesamten Land stattfindet, findet auch hier in Quebec, also in dem französischsprachigen Teil statt. Das heißt, da sind Strukturen schon gegeben, die natürlich aber bei weitem nicht so professionell sind, wie das irgendwie in Deutschland oder Frankreich oder so stattfindet, aber halt deutlich besser, weil das auch in den Schulen schon ist. Wenn man dann in den Süden geht, Mexiko, da würde ich sagen, da sind schon mehr Hallen, so genau in dem Land bin ich jetzt noch nicht so viel rumgekommen. Wir waren jetzt letztens in Mexiko-Stadt im Olympischen Trainingszentrum, aber da sind schon auch mehr Hallen gegeben und mehr Vereine dadurch. Puerto Rico und Kuba, das sind die anderen beiden quasi auch, das sind ja auch Inseln, bei denen ist es auch sehr viel schwieriger, weil die haben natürlich finanziell auch riesige Probleme. Und da ist es teilweise so, das Nationalteam ist dann auch so gut, beziehungsweise es gibt fast gar keine anderen Clubs. Also es gibt das Nationalteam und sonst nichts anderes und denen fehlen dann teilweise auch überhaupt Gegner, mit denen sie spielen können. Und weil die dann auch nicht das Geld haben, irgendwie nach Mexiko zu fliegen oder in die USA oder nach Kanada, verkümmern die teilweise, weil die einfach niemanden haben, gegen den sie spielen können. Also es ist schon, es ist sehr spannend, weil so viel möglich ist. Und die Struktur meistens einfach noch fehlt und vielleicht die Kontinuität, mit der eine Gruppe an Leuten dahinter ist und über mehrere Jahre auch daran arbeitet.
Jetzt hast du vorhin erwähnt, dass ihr quasi selber finanzieren müsst, wenn ihr von A nach B reist. Ich weiß nicht, ob das bei dir im Coaching-Staff genauso der Fall ist wie bei den Spielerinnen, aber das ist natürlich schon ein enormer Aufwand. Zuletzt war hier Theresa Woodyworth zu Gast, die für das britische Nationalteam spielt. Die war jetzt noch ganz kurzfristig mit dabei bei der Olympia-Qualifikation, weil Kamerun dort nicht spielen konnte in Debrecen. Das war auch völlig verrückt, aber wahrscheinlich für sie ein tolles Erlebnis. Da sprechen wir wahrscheinlich hier demnächst auch nochmal drüber, wie das auf einmal so eine ganz, ganz große Nummer wurde. Aber die hat auch erzählt, die müssen die Flüge beispielsweise selber zahlen. Welche finanzielle Unterstützung habt ihr überhaupt?
Also die Briten sind uns da ein bisschen voraus. Ich habe mit denen auch letztes Jahr einigen Kontakt gehabt. Um das an Zahlen auszudrücken, wir haben 2 Fulltime Employees, die quasi die ganze amerikanische Föderation am Laufen halten. Also man muss sich einfach vorstellen, als würde der DHB nur 2 Angestellte haben und die müssten alles da schmeißen. So ungefähr ist es bei uns. Und drumherum gibt's aber halt sehr viele Volunteers, weil natürlich kannst du mit 2 Leuten nicht 8 Nationalteams haben. Aber das bedeutet, dass im gesamten Coaching-Staff, sowohl bei den Männern als bei den Frauen, in den Junioren, in den Youth, bei Beachhandball, alle sind Volontär und alle Coaches zahlen alles selber. Also Unterkunft, Travel, das Essen, das vor Ort bezahlt werden muss. Bei uns ist es jetzt teilweise so, sogar, dass wenn wir ein Camp machen, dass wir auch die Halle selber zahlen und Minibusse, um von Hotel zur Halle zu kommen. Also es ist schon finanziell sehr großer Aufwand und liebevoll sagen wir, man muss schon ein Handball-Nerd sein gerade und eine sehr, sehr große Leidenschaft haben, um im amerikanischen Handball unterwegs zu sein. Welche Unterstützung kriegen wir? Bisschen, ganz bisschen. Es ist so marginal, dass wir halt selber auf Sponsorensuche gehen müssen und Fundraising. Weil der amerikanische Handballverband halt einfach selber so sehr damit ringt, Sponsoren reinzubekommen, um sich selber überhaupt am Leben zu halten, dass da nicht so viel für die Nationalteams übrig bleibt.
Also das klingt ja erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich frage mich ja, wie sieht das dann auch aus rund um die Weltmeisterschaft dann 2025? Ich meine, da muss natürlich dann der Gastgeber die Hotels stellen und so weiter, aber auch die Vorbereitungszeit, also wenn ihr dann da 2-3 Wochen in ein Trainingslager geht vor dem Turnier, wenn ihr Länderspiele auch irgendwie absolvieren wollt, in Europa, vielleicht dann auch in Deutschland und so weiter, das sorgt dafür, dass ihr unglaublich viel Geld investieren müsst, abgesehen von der Zeit, die ihr da ja auch noch reinsteckt, weil hast du noch einen anderen ganz normalen Job, gehe ich mal von aus. Ich weiß nicht, was du sonst noch treibst.
Ja, das ist richtig. Also ich habe noch einen Job, der im Bereich Marketing/AI ist. Ich habe auch im Bachelor und Master Marketing und Corporate Development studiert. Deswegen, ja, ich habe einen Job, der quasi mein täglich Brot auf den Teller bringt. Und das Geld, das ich da verdiene, gebe ich dann auch wieder für die Nationalmannschaft aus. Das ist auch absolut kein Modell, was langfristig sich halten kann. Und wir haben Support von der IHF, natürlich, weil die auch interessiert sind, dass Handball nicht vom olympischen Fenster verschwindet, weil der IOC sehr von amerikanischen Firmen gesponsert wird. Da gibt es auch ein interessantes Interview von Andreas Hertes, der Teammanager bei den Amis, also bei den Amis sage ich schon, bei den Männern ist, der darüber auch mal gesprochen hat. Die Befürchtung, dass der IOC irgendwann mal sagen würde, Handball nehmen wir aus den Olympischen Spielen raus, ist gar nicht so unbegründet, weil die Amerikaner wirklich gar keine Ahnung von Handball haben und da finanziell sehr groß dabei sind. Aber genau deswegen ist die IHF auch ein bisschen bei uns mit drin und unterstützt uns. Und darüber hinaus müssen wir einfach so kontinuierlich arbeiten, wie es die Männer seit 6 Jahren tun und dort auch zunehmend mehr Sponsoren bekommen haben, wodurch die einfach mehr Gelder und mehr Optionen zur Verfügung haben. Also als ich vor 6 Jahren damals gespielt habe, habe ich auch noch meine eigenen Flüge bezahlt und teilweise die Unterkunft. Und mittlerweile ist das schon besser geworden. Kontinuität ist einfach da das Stichwort. Je länger du als Coaching-Staff zusammenarbeitest, je länger du als Föderation zusammenarbeitest und nicht immer wieder neue CEOs hast, was in den letzten 4 Jahren leider passiert ist, dann kannst du auch besser an Sponsoren rangehen. Dann kannst du auch mit mehr Argumenten und mit einer besseren Struktur und einem besseren Plan in solche Gespräche gehen. Und dann kommt am Ende auch mehr raus. Und das ist auch genau das Potenzial, was uns Hoffnung gibt, weil ich würde sagen, die USA ist die mit Abstand größte Nation und mit Abstand die sportverrückteste Nation, wo Handball quasi nicht existiert.
Ja, das würde ich auch so sagen. Ich meine, wir müssen nicht drüber reden, dass es das größte Land ist, das sportverrückt ist weltweit. Also da ist aus meiner Sicht generell erstmal viel Potenzial. Die Frage ist, wie kann man das Potenzial ausschöpfen? Und damit kommen wir zum sportlichen Potenzial. Wie rekrutierst du Spielerinnen? Wie findest du Spielerinnen, die vielleicht dann auch eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, wie du das eben erklärt hast, dass ihr ein paar sozusagen Skandinavier, Französinnen oder auch Deutsche mit dabei habt? Wie gehst du an die Sache ran? Ich meine, du kannst ja keine Anzeige im Internet schalten, so nach dem Motto, wir suchen jetzt Spielerinnen. Da geht vielleicht auch viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Wie läuft das ab? Wie bekommst du neue Spielerinnen für deinen Kader?
Also kurzfristig setzen wir natürlich auf diese Dual Citizens, also die Doppelstaatsbürger. Langfristig muss man natürlich den Sport in der USA etablieren, weil sonst ist es einfach ein Lotteriespiel, ob man jemanden findet oder nicht. Aber das ist dann die richtige Frage. Kurzfristig, wie machen wir das? Es gibt unterschiedliche Wege. Teilweise werden mir Leute empfohlen oder Leute werden tatsächlich auf uns aufmerksam, weil wir eine Social Media Präsenz haben. Also das ist dann quasi so, dass ich auf Instagram schon Spielerinnen angeschrieben habe oder ich wurde angesprochen oder angeschrieben. Und das ist eine Art, wie wir rekrutieren. Auf der anderen Seite gibt es dann doch die ein oder andere Amerikanerin, die in der USA geboren ist und aufgewachsen ist und nie außerhalb von der USA war und dann aus dem anderen Sport zu uns kommt. Also ganz praktisch haben wir jetzt ein Beispiel von 2 Rugby-Player, die schon im Nationalteam der USA für Rugby gespielt haben. Und bei einem der Recruiting-Camps, was wir dann doch in der USA gemacht haben, halt einfach mal aufgetaucht sind. Und die bringen natürlich eine unfassbare Physis mit und Athletik. Und Rugby ist ja auch ein Spiel, wo du schnelle Entscheidungen treffen musst. Kannst halt nicht nach vorne passen, aber du musst auch mit dem Ball was machen und mit deinen Mitspielerinnen. Und die haben auch unfassbar dieses Reaktionsvermögen und Entscheidungsvermögen. Das Einzige, was wir denen beibringen müssen, ist einfach einen Ball nach vorne zu werfen, an einem Torwart vorbeizukommen. Aber das ist natürlich auch schon ein Riesenluxus, wenn du jemanden schon auf diesem olympischen, athletischen Niveau hast. Das macht das Ganze natürlich auch insgesamt sehr spannend für uns Coaches, weil du diese sehr unterschiedlichen Spielerinnen hast, an sehr unterschiedlichen Punkten, die abholen musst und alle zu einem Team dann formst.
Jetzt mal bezogen auf die beiden Rugby-Spielerinnen, ich würde jetzt mal behaupten, wahrscheinlich spielen die am Kreis. In welcher Liga in Deutschland könnten die denn spielen in 1, 2, 3 Jahren? Sind das von den Fähigkeiten her dann Spielerinnen für die 4., für die 3., für die 2. Liga? Wie hoch kann das bei denen gehen? Welches Potenzial haben die wirklich, deiner Meinung nach?
Am ehesten würde ich da einen Vergleich ziehen, was ich bei den Männern schon gesehen habe. Also Drew Donlin ist ein Kreisläufer, mit dem ich auch zusammen schon trainiert und gespielt habe in Dormagen damals und dann auch für die Nationalmannschaft. Der kam aus der Air Force und diese beiden Rugby-Spielerinnen sind halt auch in der Army, was manche Sachen auch noch mal einfacher macht. Die Army-Spieler oder Soldaten sind einfach, was Ehrgeiz und was Disziplin angeht, das ist einfach noch mal auf einem anderen Level. Also da ist die US Army schon die produziert da schon sehr, sehr gute Athleten. Drew Donnan kam nach Dormagen und hat erstmal in der zweiten Mannschaft, das war damals die fünfte Liga, gespielt. Und das wird er selber wahrscheinlich auch bestätigen. Handballerisch hatte der noch unfassbar viel aufzuholen. Aber athletisch war der schon auf einem zweiten oder ersten Bundesliga-Niveau. Und ähnlich sehe ich das bei diesen beiden Spielerinnen auch. Und Drew Donnan hat es innerhalb von 2-3 Jahren bis nach Ademar León in die erste spanische Liga geschafft und hat dann auch Europa-League-Einsätze bekommen. Und genau dasselbe sehe ich bei denen auch. Das liegt einfach nur daran, wie viel Handball, wie viel Exposure, also wie viel Zeit kriegen die mit Top-Level-Coaching. Und das wird eigentlich alles entscheiden.
Oh, das klingt echt vielversprechend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist ja auch der Punkt. Also diese Regelmäßigkeit, du hast das gerade Exposure genannt, sie müssen halt kontinuierlich mit guten Trainern zusammenarbeiten. Sie müssen kontinuierlich auch mit besseren Spielerinnen trainieren. Das ist ja ganz normal. Das ist wie bei einer Bundesligaspielerin, die dann irgendwann zu einem Champions-League-Verein vielleicht ins Ausland geht. Da trainiert sie mit besseren Spielerinnen und dann wird sie in der Regel, normalerweise ist das so, ja besser, weil sie auf höherem Level trainiert. Gibt es denn ein paar Spielerinnen, die schon diesen Step gemacht haben, wo du erkennen kannst, die sind besser geworden und wir haben eine gute Perspektive?
Also das beste Beispiel, warum das funktionieren kann, wir haben eine Spielerin, die aktuell, oder wir haben zwei Spielerinnen, die in Frankreich spielen. Eine ist mit 15 aus Brasilien in die USA gezogen, nach Boston, und ein Jahr später mit 16 nach Dijon. Und sie hat kein Wort Französisch gesprochen und hat sich dann sehr schnell dort akklimatisiert. Und mit ein bisschen Unterstützung von uns ist sie in ein gutes französisches System hier gekommen, aber hat es jetzt aus eigener Kraft geschafft, mit in das Elite-System aufgenommen zu werden, einfach weil sie selber sich so gut entwickelt hat. Und für uns natürlich auch ein Riesengewinn, weil es ist eine Linkshänderin, auch so kaum rechts. Also viel besser kann es gar nicht laufen, dass du diese Position so stark besetzt hast. Und das andere Beispiel ist eine Spielerin, was auch eine unfassbar crazy Story ist. Die Familie, die haben alles verkauft, was sie haben in den USA und sind hier auch nach Saint-Amand gezogen, in den Verein von der Headcoachin, wo ich ja jetzt selber gerade eine Woche bin. Und innerhalb von nur 4-5 Monaten hat die einen unfassbar riesen Sprung gemacht. Also das war eine Langstreckenläuferin / Basketballspielerin. Und vor einem Jahr hatten wir die auch schon in der Juniorenmannschaft dabei. Das ist eine Linksaußen, aber da ist sie mehr oder weniger nur das Feld hoch und runter gelaufen. Und jetzt in Mexiko, als wir uns qualifiziert haben für die Junioren-Weltmeisterschaften, ist sie zur besten Linksaußen des Turniers gewählt worden. Also da war sie dann wirklich eine Spielerin, die halt auch Tore gemacht hat und hinten Steals geholt hat und einfach einen Riesensprung gemacht hat. Und plus minus ist ja so ein großes Ding in der USA im Boxscore. Also ob du ein Minusspieler bist oder ob du positiv zum Erfolg deines Teams beiträgst. Und sie ist auf jeden Fall eine Plusspielerin geworden. Und das sind so zwei Beispiele, wo ich sage, auch innerhalb von kürzester Zeit, wenn die Infrastruktur geschaffen wird, haben diese Spielerinnen, diese Charaktere, die wir haben, so viel Ehrgeiz, dass die da auch das Maximum rausholen.
Kurz zur Erklärung für alle, die da nicht so bewandert sind. Zum Beispiel im Eishockey ist das so, stehst du auf dem Eis, deine Mannschaft erzielt ein Tor, bekommst du ein Plus, es sei denn, du spielst in Überzahl, und du bekommst ein Minus, wenn du auf dem Eis stehst, wenn deine Mannschaft ein Gegentor kassiert. Also gibt den einen oder anderen, der da vielleicht nicht so bewandert ist. Deswegen wollte ich das an der Stelle nochmal kurz erklären. Abschließend, Hendrik, wenn du jetzt zum Beispiel blickst, nicht nur auf das Juniorenturnier, was dann ansteht, sondern vor allem natürlich auch auf die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland. Habt ihr da eine realistische Chance, auch mal ein Spiel zu gewinnen? Muss das das Ziel sein, ein Spiel zu gewinnen? Weil ich glaube, in der Hauptrunde zu kommen, ist unrealistisch, das wisst ihr selber auch. Aber wie realistisch ist das, deiner Meinung nach, dass ihr zumindest mal ein Spiel gewinnen könnt?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, innerhalb der nächsten, also es sind jetzt noch 15 Monate bis dorthin, in 8 Monaten würde ich dir, glaube ich, eine bessere Antwort darauf geben können, einfach weil wir sehr viel gerade in die Wege geleitet haben, auch ein spezielles Projekt in Frankreich, wo wir einige Spielerinnen aus der USA oder auch die schon in Europa sind, aber noch nicht in einem Top-Club spielen wollen, in einem sehr guten Verein unterbringen wollen, damit eben diese Strukturen, von denen ich geredet habe, dort bestehen und sie sich besser entwickeln können. Und dann wird sehr viel davon abhängen, was unsere Spielerinnen einfach in den nächsten 15 Monaten umsetzen können und wie deren individuelle Entwicklung sind. Ob wir einen Sieg schaffen, ja oder nein, das ist die große Frage. Und wir arbeiten darauf hin, dass wir diesen einen Sieg hinbekommen. Grönland war die letzte Mannschaft aus dem nordamerikanischen Kontinent, die an der WM teilgenommen hat. Und wenn ich das richtig erinnere, haben die kein Spiel gewonnen und haben ein paar knappe Spiele gehabt und ein paar, die überhaupt nicht knapp waren. Und wenn man sich irgendwie vergleichen will, dann wollen wir besser abschneiden als unser letzter Vertreter aus dem nordamerikanischen Kontinent. Viel wichtiger ist für uns einfach auch, dass wir einen Schritt nach vorne machen. Und immer wenn wir irgendwo jetzt auftauchen und nicht aus der Halle geschossen werden, macht das für uns langfristig und für die Entwicklung der Sportart viel mehr, als wenn wir jetzt irgendwie per Glück ein Spiel gewinnen, was aber natürlich auch immer der Anspruch ist, weil am Ende geht es darum, Siege zu holen.
Klar, und ihr wollt natürlich dann auch insbesondere in 4 Jahren bei den Olympischen Spielen im eigenen Land eine gute Figur abgeben, weil das vielleicht auch eine Möglichkeit ist, den Sport in den USA ein bisschen größer zu machen. Henrik, dabei wünsche ich dir und allen, die daran beteiligt sind, viel Erfolg. Ich bin mir sicher, dass wir uns im kommenden Jahr dann bei der WM in Deutschland bzw. in den Niederlanden sehen werden. Also vor allem hoffe ich natürlich, dass ihr vielleicht dann auch in der deutschen Gruppe sogar unterwegs seid. Das wäre eine tolle Geschichte. Dann können wir das gerne alles nochmal ein bisschen vertiefen. Und ansonsten sind wir für den Moment durch. Also was heißt für den Moment? Für heute sind wir durch, was die Sendung angeht. Alle Informationen bekommt ihr wie immer bei Social Media, Facebook, Twitter, YouTube und Instagram, habe ich eben schon gesagt. Folgt uns sehr, sehr gerne auf den sozialen Kanälen und dann bekommt ihr alles, was ihr rund um Kreisab wissen wollt. Das war's für diese Woche. Bis zur nächsten. Tschüss.